Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch zu sehen. Schön, den Raum so voll zu sehen, eure Gesichter zu sehen. Aber auch genauso, wie Ruben schon gesagt hat, schön, dass auch ihr alle, die ihr zu Hause seid, in den Übertragungsgeräten, heute mit dabei seid und ein Teil dieser Gemeinschaft, ein Teil dieses Gottesdienstes. Es ist immer wieder schön, eine E-Mail zu bekommen von Geschwistern, die irgendwo deutschlandweit oder auch über die Grenzen an diesen Sonntagen bei uns mit dabei sind und ein Teil unserer Gemeinde sind. Und immer wieder bekomme ich E-Mails mit Bildern, die stellen sich vor, das sind wir und schicken Bilder mit ihrer Familie, dass man auch nicht nur weiß, sie sind dabei, sondern dass man auch die Gesichter kennt hinter dieser Kamera. Und das freut mich sehr. Von daher möchte ich euch ganz herzlich von dieser Stelle grüßen und auch an unserem Gottesdienst willkommen heißen und ein Teil dieses Gottesdienstes mit uns. Nach der dreiwöchigen Pause, von dieser Kanzel zumindest, möchte ich wieder mit euch das Markus-Evangelium lesen. Und euch bitten, mit mir Markus 14 aufzuschlagen. Wir lesen den heutigen Predigttext. Das sind nur zwei Verse. Nur zwei Verse für heute. Markus 14, Vers 1 bis 2. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. So, da sind die Verse. Nicht viele, aber reichlich an Inhalt. Und auch wenn wir jetzt schon im guten Rhythmus des Gebets drin sind, ich will noch beten. Und ihr könnt gern sitzen bleiben, aber auch stehen, eurem Herzen entsprechen, könnt ihr das tun. Ich will dir, Jesus, Danke sagen für dein Wort. Und wir glauben, dass unsere innere Mensch durch dein Geist und durch dein Wort ernährt wird und wächst und gestärkt wird. Und darum glauben wir aber auch, dass dein Wort das hervorbringt, wozu du es gesandt hast. Und auch das ist mein Gebet für heute, dass das, was wir heute lesen und das, was wir aus deinem Wort hören, dass das unseren inneren Menschen stärkt. Dass das Glauben weckt und Glauben festigt. Jesus Christus, durch deinen guten Geist kannst du dieses Wunder an unseren Herzen auch heute Vormittag tun. Ich danke dir dafür, dass ich mit dir rechnen darf. Amen. Mit dem 14. Kapitel im Markus-Evangelium beginnen wir einen neuen Abschnitt. Wir haben einige Sonntage und einige Monate haben wir uns mit dem 13. Kapitel beschäftigt, mit der sogenannten Endzeitlehre, mit der Ölbergpredigt Jesu. Jetzt verlassen wir das 13. Kapitel und kommen zum 14. Kapitel. Und das ist hier, mit diesem Kapitel beginnt ein ganz neuer Abschnitt. In gewisser Weise kommen wir jetzt zu dem Höhepunkt von dem ganzen Markus-Evangelium. Ab hier sind wir auf der Zielgerade von diesem Evangelium und reden und schauen uns die Dinge an, die letztendlich wirklich den Höhepunkt des Markus-Evangeliums bilden. Das heißt, alles, was Markus vorher geschrieben hat, worauf er hingearbeitet hat, alles, was er uns gezeigt und vorgestellt hat, sollte diesen Ereignis vorbereiten, dieses Ereignis, das wir dann uns anschauen, sollte es auf dieses Ereignis sollte es hinführen. Es ist in gewisser Weise das Herzstück des Evangeliums und nicht nur des Markus-Evangeliums, sondern auch das Herzstück aller vier Evangelien. Das, was wir anschauen werden in diesen letzten drei Kapiteln im Markus-Evangelium, das ist in jedem einzelnen Evangelium ein Herzstück, auf ihre eigene Art und Weise zusammengestellt und auch proklamiert. Aber die Botschaft ist das Herzstück des aller vier Evangelien. Hier beginnen wir nämlich die Passionsgeschichte Jesu. Hier geht der Leidensweg Jesu Christi. Hier beginnt der Leidensweg Jesu Christi. Und wir bewegen uns von diesen Versen geradewegs auf das Kreuz zu. Da gibt es keine Abweichung mehr. Das Tempo beschleunigt sich und wir sind das Kreuz vor Augen, geht Jesus diesen Weg ab Kapitel 14 sehr, sehr gerade. So wird uns in diesem 14. Kapitel gezeigt, dass Jesus von seinem eigenen Volk und von einem seiner eigenen Jünger verworfen und verraten wird. Das ist Kapitel 14. Im Kapitel 15 sehen wir, dass Jesus Christus von den Heiden, von den Nationen verraten und getötet wird. Und in Kapitel 16 wird uns gesagt, wird uns das Evangelium verkündigt, dass Jesus Christus auferstanden ist und sowohl für die Heiden und sowohl für die Juden wie für die Heiden eine Erlösung geschaffen hat. Und diese Erlösung wird dort verkündigt, nämlich der ganzen Welt. Also das sind die letzten drei Kapitel. Kapitel 14, die Verwerfung durch die Juden. Kapitel 15, die Verwerfung durch die Heiden. Kapitel 16, die Erlösung sowohl der Juden wie auch der Heiden. Von daher ist das Herzstück des Markus-Evangeliums. Damit beginnt sich aber auch die Prophezeiung Jesu, die er immer wieder den Jüngern verkündigte, bei Markus in den drei Leidensankündigungen zu erfüllen. Jesus hat ihnen, hat sie darauf vorbereitet, was passieren wird, wenn er nach Jerusalem kommt. Er hat sie darauf vorbereitet, was ist der Höhepunkt seines Dienstes in dieser Welt. Und er sprach davon, dass er leiden wird, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Ab hier beginnt sich das vor ihren Augen zu erfüllen, was Jesus ihnen gesagt hat. Das Schlüsselwort, das all diese Kapitel und all die Ereignisse miteinander verknüpft, für mich, von meinem geistigen Auge, ist es wie so ein roter Faden, an dem all die Begebenheiten, all die Geschichten aufgehängt sind und angereiht werden, um uns dahin zu nehmen. Dieser rote Faden wird durch ein Schlüsselwort, ein Wort, das sich immer wieder durch verschiedene Abschnitte sich durchzieht. Und dieses Schlüsselwort ist überliefern oder überliefert. Ich möchte euch das nur kurz zeigen. Zuerst geht mal mit mir in Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10, das ist die letzte Leidensankündigung, Vers 32. Bevor Jesus nach Jerusalem hineingeht, ist das letzte Mal, dass er sie so klar darauf ausrichtet. Ich lese ab Vers 32. Sie waren auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihnen widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Also das ist das Erste. Er wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und dann heißt es, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und dann werden sie ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und ihn töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Das ist die Zusammenfassung Jesu, die einen Jünger gab. Das wird da in Jerusalem passieren, wenn sie hingehen. Voller Schrecken und voller Angst sind sie dann mit ihm dahin aufgezogen. Ab hier, ab Kapitel 14, beginnen sich genau diese Dinge zu erfüllen. Also im Wesentlichen geht es darum, wie sich das jetzt alles erfüllt. Jesus wird überliefert werden. Das Erste, was passieren wird, Jesus wird an die Hohepriester und die Schriftgelehrten sozusagen, an den Hohen Rat, an die Führung Israels überliefert werden. Also es muss jemand geben, der Jesus an sie überliefert. Dann ist davon die Rede, dass die Schriftgelehrten, Hohepriester oder Pharisäer, Hohepriester, sie werden Jesus nehmen und ihn weiterhin überliefern, und zwar an die Nationen, wie Jesus gesagt hat, an die Heiden überliefern. Und das werden sie tun, damit Jesus überliefert wird in den Tod. Also es wird sich immer wieder, oder die Geschichte, die sich ab jetzt entfaltet, ist eine Geschichte der Überlieferung Jesu in den Tod. Das zeigt sich in folgender Weise. Kapitel 14, 1 und 2, der heutige Predigttext, nimmt uns da hinein und zeigt uns, dass die Führung Israel auf der Suche ist, wie können sie Jesus beseitigen. Und sie ahnen nicht, dass sich unter den Jüngern Jesu einer findet, der ihnen dabei helfen sollte. Und das ist der Judas Iskariot. Und er überliefert Jesus an die schriftgelehrten Pharisäer. Kapitel 14, Vers 11. Wenn ihr in eurer Bibel malen dürft, ihr könnt gerne jetzt dieses Wort überliefern anstreichen. Ich werde euch mit euch ganz kurz durchgehen und zeigen, wo taucht es überall auf. Vers 11. Sie aber freuten sich, als sie es hörten und sprachen und versprachen, ihm Geld zu geben, und er suchte, wie er ihn zur Gelegenheit überliefern könnte. Also die schriftgelehrten Pharisäer, die waren auf der Suche. Jetzt bekommen sie jemanden, der ihnen hilft bei dieser Suche. Und er sucht jetzt auch, Jesus zu überliefern. Jesus weiß das. Im gleichen Kapitel, wenn ihr mit mir in Vers 17 hineinschaut, dann stellt Jesus den Überlieferer offen oder er kennzeichnet diesen Überlieferer. Er sagt, ich weiß, dass einer mich überliefert wird. Ich lese ab Vers 17, und als es Abend geworden war, kommt er mit den Zwölfen, und während er zu Tisch lag und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir ist. Also Jesus identifiziert den, der Jesus überliefert wird. Und dann spricht er eine Warnung aus über den Überlieferer. Vers 21. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über den geschrieben steht, weh aber den Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Als Jesus nach diesem Abendmahl, den er mit den Jüngern dann hielt, in Gethsemane den Weg durchgerungen ist, als er gestärkt worden ist, steht er auf und schaut in Vers 42. Vielleicht Vers 41 noch. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen. So schlaft ihn fort und ruht aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Also jetzt, Jesus ist vorbereitet und der überliefert ist nahe. Wer ist der, der ihn überliefert? Judas kommt mit der Gesandtschaft der schriftgelehrten Pharisäer. Und Vers 44 heißt es dann, der ihn überlieferte, hatte ihn aber ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es. Jesus wird überliefert durch einen Kuss. So, dann geht's weiter, Kapitel 15, Vers 1. Und am frühen Morgen fassten die hohen Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten und den ganzen Hohenrat sogleich einen Beschluss. Und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn an Pilatus. Also Judas überliefert Jesus an die Hohepriester. Hohepriester überliefern Jesus an Pilatus, an die Heiden. Und schaut mal, Pilatus durchschaut die ganze Geschichte und weiß, warum die ihn überliefern, in Vers 9. Denn er wusste, dass die Hohenpriester ihn aus Neid überlieferten. Und jetzt finden wir noch einmal das Wort Überlieferung, und das ist in Vers 15. Und dann heißt es, da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt wurde. Das ist die Geschichte, das ist der rote Faden, der jetzt durch all diese Verse, durch diese drei Kapitel sich durchzieht. Jesus wird dahin gegeben, er wird überliefert. Und überliefert von Judas an die Hohepriester, überliefert von Hohenpriestern an Pilatus, überliefert von Pilatus an die Soldaten, überliefert zum Tod. Das ist der Gedankengang, der sich durch diese einzelnen Begebenheiten, die wir hier haben, sich durchziehen. Mit Kapitel 14, Vers 1 beginnt diese Geschichte. Da geht der Passionsweg Jesu los. Und es beginnt so, es war aber nach zwei Tagen das Passa. Man kann auch anders übersetzen, es war in zwei Tagen das Passa. Das bedeutet, es ist noch zwei Tage, bis die Juden dieses Passafest feiern sollten. Noch zwei Tage hatten die Juden Zeit, Jesus zu fassen und ihn beiseite zu räumen. Doch mit diesem Hinweis oder mit dieser Aussage, es war aber noch zwei Tage bis Passa und das Fest der ungesäuerten Brote, nur nebenbei, es sind mehrere Feste, ich werde euch das gleich erklären, aber für die Juden hat sich das mit der Zeit so manifestiert, dass das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote fast synonym gebraucht worden ist. Also wenn man gesagt hat, das Passa, dann meint man unter anderem auch das Fest der ungesäuerten Brote. Wenn man sagte, das Fest der ungesäuerten Brote, meinte man auch unter anderem das Passa. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Damit haben wir aber nicht nur einfach eine Zeitangabe, die Markus dann gibt. Er sagt jetzt nicht nur eine Verordnung und sagt, wann war das, wann geschah das, wann ging es los? Zwei Tage vor dem Passa passierte das, was ab jetzt in uns in diesen Versen gezeigt wird, sondern hier steckt mehr dahinter. Es ist nicht nur eine zeitliche Anordnung. Und jetzt möchte ich mit euch über etwas Wichtiges nachdenken, sondern hier werden wir jetzt kennenlernen und sehen, dass hinter der Überlieferung nicht nur Judas stand, nicht nur die Hohepriester standen und nicht nur Pilatus stand, dass hinter der Überlieferung Jesu nicht weniger als sein eigener Vater stand. Und das ist ein Punkt, ein, Eine Wahrheit, über die wir sehr gut nachdenken müssen und Klarheit darüber haben müssen. Auf dem Weg Jesu zum Kreuz, wird Markus uns einige Wegbegleiter uns zeigen. Es werden eigene Charaktere werden uns vorgestellt und wir werden sie kennenlernen, mehr kennenlernen, die in gewisser Weise alle ihre eigene Rolle in diesem Drama spielen. In dieser Katastrophe auf den ersten Blick. Alle spielen ihre eigene Rolle. Die meisten von diesen Wegbegleitern auf dem Weg Jesu zum Kreuz sind die Feinde des Evangeliums. Sie werden ihn hassen, sie werden ihn verleugnen, sie werden ihn verraten, ja, sie werden ihn umbringen. Wir werden sie kennenlernen, zum Beispiel der Hohenrat. Wir werden sie kennenlernen, unter anderem Judas, Pilatus oder die Soldaten oder das Volk selbst. Es sind einige auf diesem Weg zum Kreuz, die sich als die Feinde des Evangeliums erweisen werden und offenbar werden. Ja, sogar werden wir sehen, dass Petrus, einer seiner Jünger, auf diesem Weg Jesus verleugnen wird und alle seine Jünger von ihm sich verabschieden werden und das Weite suchen werden. Aber wir werden auch andere Charaktere auf diesem Weg kennenlernen, die sich als Freunde des Evangeliums erweisen. Da ist zum Beispiel eine Frau, die Jesus salbt zum Begräbnis, zu seinem Tod. Da ist ein Josef von Arimathea, der wird Jesus vom Kreuz nehmen und ihn ebenfalls salben und ihn ins Grab legen. Da sind die Frauen, die dann am frühen Morgen kommen, ebenfalls Jesus, um Jesus zu salben. Da wird ein Engel erscheinen. Und da wird sogar ein Heide sein, ein Hauptmann, der unter dem Kreuz steht und Jesus Christus als den Sohn Gottes anerkennen. Also wir werden auf diesem Weg, durch diese Verse, durch diesen Abschnitt, werden wir einige Begleiter, Wegbegleiter kennenlernen, die auf ihre interessante und auch eigene Art und Weise eine Rolle auf diesem Weg spielen werden. Doch all diese Charaktere, die wir auf dieser Reise kennenlernen werden durch diese drei Kapitel, sie mögen in dieses Geschehen mit eingreifen. Sie mögen es sogar auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen. Doch sie sind alle Nebendarsteller. Bei all dem, was da geschieht und bei all der Tragweite, die da passiert und an wirklich gravierendem Eingreifen in das Leben Jesu, all diese Menschen, ob Freunde oder Feinde des Evangeliums, alle sind Nebendarsteller. Ich kann das Wort nicht gescheit aussprechen, habe heute Morgen so geübt, der Regisseur, klingt ein bisschen französisch. ihr wisst, wen ich meine, ja? Der eigentliche, der Lenker der Geschichte, der das Drehbuch geschrieben hat, der alles geplant hat, ist der ewige Gott, ist der ewige Vater. Der eigentliche Akteur dieses ganzen Schauspiels, wenn ich das in Ehrfurcht sagen will, das sind nicht die Hohepriester, das ist nicht Judas, das sind nicht die Jünger, nicht Petrus, auch nicht die Frau, die Jesus salbt, niemand von ihnen. Das sind alles Nebendarsteller. Und auf die kann man sogar ab und zu mal verzichten oder sie ersetzen. Aber der eigentliche Akteur, der eigentliche Regisseur, es ist Gott, der Vater, Gott, der ewige Schöpfer. Und wisst ihr, wer der Hauptdarsteller ist? Ihr wisst es? Sein Sohn. Es ist sein Sohn, Jesus Christus. Das ist der Hauptdarsteller. Um ihn geht das und den wollen wir auch im Fokus, in all dieser Geschichte wollen wir betrachten. Ich will euch nochmal das ans Herz legen. Mögen all diese verschiedenen Personen, diese verschiedenen Charaktere, darf ich so sagen, diese Nebendarsteller, mögen sie in diesem Spektakel da ihre eigenen Interessen gehabt haben. Ob die Hohepriester, die haben ihre Interessen verfolgt. Judas hat seine eigenen Interessen verfolgt. Jeder hat sein eigenes Interesse in dieser Geschichte verfolgt. Doch dieses großartige oder das größte Stück der Menschheitsgeschichte hat Gott selbst geschrieben. Er hat ihn im Ablauf festgelegt. Er hat den Ausgang festgelegt und er hat sogar beeinflusst, wie das Ganze gespielt wird. Dahinter steht der allmächtige, souveräne Gott. Hinter dieser Geschichte steht Gott selbst. Und wisst ihr, was er sagt? Was er will, das geschieht. Wie er es will, so geschieht's. Es ist Eine tiefe Wahrheit, die wir in dem Evangelium oder im Sterben und im Kreuz Jesu Christi begreifen müssen. Hinter diesem Ereignis steht kein Geringerer als Gott selbst. Schlag mit mir Sprüche 19, Vers 2 auf. Sprüche 19, Vers 2. Da heißt es, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Sprüche 19, Vers 21. So, ist gut, dass ihr so verwirrt geguckt habt. Das hilft mir, mich zu korrigieren. Sprüche 19, Vers 21, dahin lese ich nochmal, damit die Verwirrnis das Ganze nicht überdeckt. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes oder eines Menschen, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Also die Menschen, der Mann überlegt viel. Die Hohepriester haben sich viele Gedanken gemacht, die haben einen Plan geschmiedet. Sie haben sich getroffen und haben einen Plan geschmiedet, was sie mit Jesus tun wollen. Judas hat sich viele Gedanken gemacht, hat einen Plan geschmiedet. Und alle haben nach ihren Plänen gelebt und getan und gehandelt. Aber das, was zustande kommt, ist was? Was Gott beschlossen hat. Das ist doch herrlich. In all dieser Katastrophe, wir mögen das anschauen und denken, was haben sie da getan? Aus der Perspektive Gottes haben sie das getan, was Gott wollte. Was für ein Blick auf diese Geschichte, was für ein Blick auf das Kreuz. Darf ich euch nur noch eine Stelle mit dieser Verheißung vorlesen? Jesaja 14, 24. Jetzt muss es passen. Jesaja 14, 24. Der Herr der Herrscharen hat geschworen und gesagt, so wie er ein Schwur für das Hohepriesteramt Jesu geschworen hat, fürwahr, wie ich es erwog, so geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, so kommt es zustande. So wie er es erwog, was Gott sich für Gedanken gemacht hat, was er sich für Überlegungen gemacht hatte, so wird es passieren. Nicht wie es die Menschen sich ausgedacht haben. Die Menschen mögen handeln, tun und machen, was sie wollen. Letztendlich wird aber das geschehen, was Gott will. Was für eine Perspektive, was für eine Hoffnung. Ich liebe diesen Gedanken oder diese Wahrheit. Das ist nicht nur ein Gedanke. Liebe Geschwister, so grausam, so ungerecht, so voller Sünde und Selbstsucht. Es war, dass die Menschen, Juden wie Heiden, den Sohn Gottes gekreuzigt haben. So steht hinter dieser Tat der Wille Gottes. Nochmal, so grausam und so sündig das war, was sie getan haben. Hinter dieser Tat stand der Wille des Vaters, des ewigen Gottes. Wer hat ihn denn dahin gegeben? Wer hat Jesus in die Hände der Sünde überliefert? Es ist der Vater gewesen. Bevor Judas Jesus an die Hohepriester überliefern konnte, bevor die Hohepriester Jesus an Pilatus und bevor Pilatus an die Soldaten und somit zum Tod überliefert hat, hat der Vater ihn in die Hände der Sünde überliefert. Hätte er das nicht getan, hätte kein einziger ihn hätte überliefern können. Jesaja 53, ich brauche jetzt nicht aufschlagen, ihr kennt es. Ich habe es nur mitgenommen. Wir erinnern uns in dieser herrlichen Prophetie, diesem Gottesknechtslicht. Was sagt die Schrift? Wem hat es gefallen, den Sohn zu schlagen? Es ist, Gott hat seinen Sohn geschlagen. Er hat ihn dahingegeben für die Schuld der Menschen. Und es gefiel ihm, heißt es. Nicht, dass er daran eine Freude hatte und darüber jauchzte, sondern der Gedanke dahin, es war sein Wille. Und dieser Wille ist gut gewesen. Es ist Gott gewesen, der seinen Sohn dahin gab. Dass die Menschen ihn schlugen, dass die Menschen ihn töteten, war der Wille des Vaters. Im Römer Kapitel 11, als Paulus diesen Gedanken entfaltet, kommt er zu dieser herrlichen Aussage am Ende und sagt, wer war sein Ratgeber? Wer könnte sich sowas ausdenken? Wer kann ihn beraten in all diesen Gedanken, dass Gott die Rettung des, sowohl der Juden wie auch der Heiden darin verwirklicht wird, dass Juden und Heiden ihn töten werden? Wer könnte sich sowas ausdenken? Lass mich diesen Gedanken noch ein bisschen weiterführen. Es ist der Vater, der hier den Sohn dahin gibt, für die Sünde der Menschen. Viele tun sich schwer mit dieser Wahrheit. Sie tun sich schwer mit diesem Gedanken, dass der Vater selbst den Sohn opfert für dich, für die Menschen. Der Vater opfert seinen Sohn. In der Zeit, in der wir leben, in dem modernen, aufgeklärten Menschen, sagt, was ist das für eine Religion? Eines Opferkultes. Der Vater opfert seinen Sohn. Versteht ihr? Nicht viele wollen das glauben. Nicht viele können das glauben. Für viele ist es eben ein Ärgernis, ein Anstoß. Und sie sagen, an so einen Gott will ich nicht glauben oder an so einen Gott glaube ich nicht, das ist nicht mein Gott. Was ist das für ein rachesüchtiger Gott, oder der seinen Sohn dahin gibt, der seinen Sohn schlägt, der seinen Sohn ermorden lässt? Was ist das für ein Gott? Und sie wollen mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und andere versuchen das ein bisschen abzuschmälern. Sie sagen, nein, Gott will doch keine blutigen Opfer für uns. Was ist das für ein Gottesverständnis? Das passt, dieser Glaube passt nicht in unsere Zeit. Also sagen sie, nein, nein, am Kreuz ist es nicht so gewesen, dass der Vater seinen Sohn dahin gab. Sondern am Kreuz war es so, wir haben ein Beispiel Jesu für seine Hingabe. Jesus hat sich, er wollte einfach zeigen, wie sehr er uns liebt, also hat er sich einfach von uns hingegeben. So ein Märtyrer war er. Kennt ihr Braveheart, den Film? Manche kennen, egal. Wenn nicht, ist auch nicht so entscheidend für das Evangelium. Aber da gibt es Menschen, und das ist ja durch unsere Geschichte und durch die Filme und durch all diese Szenarien, da gibt es einen Held und der opfert sich für die anderen, weil er kämpft für die gerechte Sache, für das Gute. Und darum ist er der Held. Seine Opferung ändert jetzt nicht die Situation. Seine Opferung verändert nicht ihre Lebenslage, aber er hat sich für uns geopfert. Das ist Hingabe. Und so verstehen ganz viele dass er den Opfertod Jesu. Dadurch ist nicht, dass da ein blutiges Opfer, das Gott wollte, sondern Jesus hat sich einfach hingegeben. Für die anderen ist es einfach Katastrophe. Es ist einfach nicht geglückt. Jesus wollte ein König werden bei den Juden. Die haben ihn nicht gemocht, sie haben ihn gehasst, sie haben ihn getötet. Katastrophe. Es ist schief gelaufen. Also startet man einen zweiten Versuch. Und Gott macht es noch einmal. Und er kommt noch einmal. Und dann werden die Juden ihn als König annehmen. Verstehen das Kreuz als ein gescheiterter Versuch, Jesu König zu werden. Es gibt viele Wege, um das irgendwie zu harmonisieren oder diese Spannung oder diesen Anstoß, dass der Vater seinen Sohn hingab, es wegzuräumen. Ich möchte in diesem Punkt wirklich es deutlich sagen, es ist der Ratschluss des Vaters gewesen, dass der Sohn auf diesem Weg sterben wird. Judas hatte seine Motive, Habsucht. Die Hohepriester haben ihre Motive, Eifersucht. Der Pilatus hat seine Motive, Angst vor dem Volk und den politischen Konsequenzen. Jeder hatte seine eigenen Motive, warum er gehandelt hat. Aber das ist nicht der Grund, warum Jesus am Kreuz starb. Nochmal, Jesus starb nicht wegen der Sünde der Juden. Jesus starb nicht wegen den Sünden der Heiden. Jesus starb für die Sünden der Juden. Jesus starb für die Sünden der Heiden. Das ist ein himmelhoher Unterschied. Jesus starb nicht, weil sie gesündigt haben. Nein. Oh, die haben eine Sünde begangen und darum ist Jesus gestorben. Nein, nein, Jesus starb, weil sie Sünder waren. Liebe Geschwister, wenn Jesus sich selbst nicht in den Tod hingegeben hätte, hätten sie ihn niemals töten können. Haben sie schon mehrere Versuche unternommen, Jesus zu töten? Mehrmals vorher. In diesen 3 Jahren haben sie immer wieder versucht, ihn von der Klippe zu stoßen, ihn zu steinigen. Und wisst ihr, was passiert? Er geht einfach so durch. Und sie stehen da und so ein Hass und sie können nichts tun. Warum? Die Zeit war noch nicht da. Die Zeit war noch nicht erfüllt. Es war noch nicht der Zeitpunkt. Sie wollten ihn töten, mehrmals. Der einzige Grund, warum Jesus gestorben ist, weil er ihnen erlaubt hat, ihn zu töten. Wir müssen das begreifen. Da müssen wir Klarheit haben. Sie haben Jesus nicht aus ihrer eigenen Vollmacht und Kraft getötet. Versteht ihr? Wenn Jesus sein Leben nicht hingegeben hätte, hätten sie ihn niemals töten können. Niemals. Wenn der Vater gesagt hätte, nein, dann wäre nein. Dann wäre Jesus nicht getötet worden. In Johannes 10, das lesen wir, in Johannes 10, Vers 17. In dem ganzen Abschnitt Jesus, der unser guter Hirte, herrliche Aussage Jesu. 10, Vers 17 und 18 sagt Jesus, schaut mal, darum liebt mich der Vater. Also der Vater liebt Jesus, warum? Weil ich mein Leben lasse. Der Vater liebt mich, warum? Ich bin ihm gehorsam. Ich tue das, was der Vater will. Und der Vater will was? Dass ich mein Leben lasse. Ich lasse mein Leben. Und dann sagt er, um es wiederzunehmen. Das ist gut, gell? Das ist gut. Um es wiederzunehmen, sagt auch uns sehr deutlich, wer ist. Er ist der, der das Leben gibt, der das Leben nimmt. Und dann sagt er, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Der Vater hat mir gesagt, Jesus, lass dein Leben. Jesus, nimm dir dein Leben. Es ist das Gebot des Vaters und Jesus tut das. Er tut es selbst. Und zu einem Zeitpunkt, an dem er es geben soll. An dem Zeitpunkt, an dem der Vater es fest beschlossen hatte. Liebe Geschwister, es ist der Ratschluss des Vaters. Eine Stelle noch dazu und da muss auch das als Beleg reichen. Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, Vers 23. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Petrus hält diese gewaltige Predigt nach der Auferstehung, nach der Auslesung des Geistes und sagt unter anderem Folgendes, Vers 23. Diesen Mann, er redet von Jesus, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Das ist die Zusammenfassung von diesem Ereignis. Jesus ist gestorben durch eure Hand, ja, und ihr habt ihn ans Kreuz durch die Heiden genagelt. Aber er ist gestorben nach dem Vorsatz Gottes, nach dem Ratschluss Gottes. Es ist Gottes Plan. Von daher möchte ich hier das sagen, liebe Geschwister, all die Akteure, all die in den Versen uns begegnen, das sind alles Nebendarsteller. Sie sind es nicht, die die Geschichte lenken. Sie sind es nicht, die den Ausgang bestimmen. Ich werde euch zeigen, dass im Gegenteil, sie planen komplett was anderes und es kommt komplett was anderes zustande. Hier ist Gott am Werk. Er schreibt diese Geschichte und er lenkt diese Geschichte und er vollbringt diese Geschichte. Doch bevor wir das im Einzelnen anschauen, möchte ich euch diese herrliche Wahrheit noch mal ans Herz legen. Gibt es eine schlimmere Sünde, als den Sohn des Menschen umzubringen? Was denkt ihr? Das ist doch der Höhepunkt des sündigen Menschen, den Sohn, den der Vater sendet in diese Welt, wie Jesus in dem Gleichnis vom Weinberg erklärt hat. Sie nehmen ihn, schmeißen ihn aus und töten ihn. Es gibt doch keine größere Sünde, oder? Keine größere Rebellion. Aber ist uns bewusst, dass die größte Sünde der Menschheit seine Erlösung wurde? Dieser Gedanke, der geht mir nicht aus dem Kopf. Das Schlimmste, was der Mensch tun konnte, sündigen, hat ihm was gebracht? Erlösung. Wer kann das verstehen? Welcher Mensch erklärst du und sagt, ja, voll logisch. Welcher sagt, das ist aber ein interessanter. Versteht ihr, warum für die einen das ein Anstoß war, für andere ein Ärgernis? Die größte Sünde der Menschheit hat der Menschheit Erlösung gebracht. Und jetzt geht mit mir weiter. Bitte denk über das, was ich jetzt gleich sage, einen Augenblick zumindest, wenigstens nur einen Augenblick nach. Wie viele von uns zweifeln und haben Angst, dass unsere Sünden, die wir begehen, dazu führen würden, dass Gott uns nicht retten oder nicht lieben würde. Welche Sünde wäre schlimmer, als Jesus Christus zu töten? Ich will damit Folgendes sagen. Wenn all die anderen Sünden doch geringer sind als die und die schlimmste Sünde deine Erlösung und die größte Liebestat Gottes an dich war, warum hast du Zweifel und Angst, dass die weniger Sünden die Liebe Gottes zu dir wegnehmen könnte? Wenn in der größten Sünde Gott dir eine Erlösung schuf, wird er nicht in dieser größten Sünde auch dir Vergebung schaffen für alle anderen Sünden? Du kannst nicht sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist, aber mit dieser Sünde, damit kommst du nicht klar. Diese Sünde kannst du mir nicht vergeben, das ist so eine große Sünde. Die größte Sünde hat dich erlöst, da sind alle anderen Sünden mit eingeschlossen. Was für ein herrliches Evangelium, was für eine herrliche Wahrheit. Gehen wir zurück zu Markus Evangelium, Kapitel 14. Also, was wir hier haben, ist den Hauptdarsteller und die Nebendarsteller. Und wir müssen aber bei all dem immer den Hauptdarsteller vor Augen haben. Mich erinnerte das, was Sie hier lesen und wie ich es verstehe, an die Geschichte Esther. Da taucht Gott, der ewige Vater, nicht mal auf, oder? Und wir verstehen aber, dass hinter allem, was geschah, hinter all der Verfolgung und hinter all dem, den Gott der Souveräne war, der sein Volk gerettet hat, die Feinde besiegt hat. Das, hinter all dem steht der souveräne Gott. Das Kreuz, die drei Kapitel, die wir hier entfaltet bekommen, ist die Geschichte der Souveränität Gottes in unserer Rettung. Der Souveränität Gottes in unserer Rettung. Aber nicht nur in unserer Rettung, sondern auch in den Zeitpunkt. Genauso wie Gott souverän ist in der Rettung der Menschen, ist er auch souverän in den Zeitpunkt, wann er rettet. Und den Zeitpunkt, den er festlegt, der steht. Und er ändert sich nicht. Da können Menschen machen, was sie wollen. Sie können sich rebellieren dagegen. Sie können andere Pläne, wenn Gott sagt, denn die Zeit ist erfüllt. Dann ist die Zeit erfüllt. Dann geschieht das, was Gott will und nicht, was die Menschen wollen. Wir haben doch in der Endzeitlehre uns mit den Zeitpunkten beschäftigt und haben doch verstanden, dass wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, dass die Zeitpunkte nicht unsere Sache sind und dass keiner die Zeitpunkte berechnen kann, sondern nur wer? Wer kennt die Zeitpunkte? Nur der Vater im Himmel. Jetzt lernen wir an den nächsten Abschnitt, vor allem in den zwei Versen, dass aber, auch wenn wir nicht wissen, wann die Zeitpunkte Gottes stattfinden, wir können eins sicher wissen, dass sie stattfinden werden. Wenn Gott es versprochen hat, dann wird es passieren. Und dann kann der Mensch mit seinem Tun und Machen nichts dagegen machen. Da können Politiker aufstehen und Menschen und Katastrophen und Wüten und der Teufel und die Dämonen und viele Söhne der Ungerechtigkeit, viele Antichristen, alles mag sich auflehnen, alles mag sich zu erheben. Aber letztendlich wird das geschehen, was Gott vor Grundlegung der Welt beschlossen hat. Es wird sogar zu dem Zeitpunkt passieren, den Gott vor Grundlegung der Welt festgelegt hat. Und das ist, was wir hier haben, Der erste Satz, es war nach den zwei Tagen des Passa und des Fest der ungesäuerten Brote, liebe Geschwister, das ist nicht nur eine Datumsangabe oder ein Hinweis, okay, bald kommt ein Fest der Juden, bald kommt das Passa. Hier wird uns gezeigt, dass Gott sein Handeln zu ganz konkreten, bestimmten Zeitpunkten ausführt. Jesus sollte wann sterben? Am Passa. Was wollten die Hohepriester und die Pharisäer nicht? Schaut mal, nicht an dem Fest, Vers 2, nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr. Sie wollten nicht, dass Jesus am Passa stirbt und Jesus starb genau dann. Das ist Souveränität. Sie können machen, was sie wollen, Pläne schmieden, mit List, mit an. Der Judas kann sich aufspielen, der Teufel kann ihn gebrauchen, aber das, was zustande kommt, ist, was Gott will. Was für ein Trost. Auch für uns, die wir in der Advent leben, wir feiern natürlich und sind froh, dass Jesus in die Welt kam, als die Fülle der Zeit war, oder? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Galater Kapitel 4, Vers 4. Jesus kam in diese Welt, wann? Als die Zeit erfüllt war. Wann starb er am Kreuz? Als die Zeit erfüllt war. Wann wird er kommen? Wenn die Zeit erfüllt ist. Und wisst ihr was? Alles andere geschah trotz Menschen und ihrer Sünde. So wird das auch, was in Zukunft uns erwarten, auch geschehen, trotz unserer Sünde. Und darin wird sogar unsere Rettung werden. Was für eine herrliche Perspektive. Entschuldigung, wenn ich das immer wiederhole, das ist einfach für mich. So eine herrliche Perspektive. So, hier an diesem Punkt stehen wir und uns wird gezeigt, jetzt, was jetzt passiert, das steht in einem, es steht in dem Zeitplan Gottes und das geschieht, weil es Gott geplant hat. Der Zusammenhang zu dem Abschnitt vorher ist, niemand weiß die Zeitpunkte als Gott allein. Und jetzt bringt Markus als Einziger in dieser Kombination und bringt uns ein Beispiel, dass die Zeitpunkte nur Gott allein weiß, der Vater, und dass sie auch wirklich passieren. Und bringt uns hier ein Beispiel. Und an welchem Beispiel macht das? Er zeigt es, dass das, was hier passiert ist, Gottes Plan ist. Und woran wird man diesen Plan erkennen? An den Festen. An den Festen. Es sollte nämlich an dem Passa passieren. Die Juden sagten nicht an den Passa. Gott sagt an den Passa. Warum? Weil Jesus unser wahres Lamm ist. Das ist unser Passalamm. In ihm ist die wahre Erlösung, in ihm ist die wahre Rettung. Und das bedeutet Folgendes, dass alle Feste des Judentums, so sehr sie auch in der Geschichte verankert waren und ihre Geschichte widerspiegelt haben, zum Beispiel Auszug aus Ägypten, ein hastiges Herausgehen, ohne Zeit gehabt zu haben, Sauerteig anzulegen, um ein schönes Brot zu backen. Deswegen für sie ungesäuerte Brote. Schnell ein Brot backen, keine Zeit für einen Sauerteig. Dann all die Feste, ob das jetzt die Wüstenwanderung in der Wüste, die Wüstenwanderung, ob das die Feste sind, dann das Laubhüttenfest und so weiter. All diese Feste sind mit Sicherheit in der Geschichte Israels verankert und erzählen gewisserweise ihre Reise nach. Doch das, was Gott im Gesetz verankert ist, ist nicht einfach eine Geschichte nachzuerzählen, dass sie nicht vergessen, wie war es in der Wüste. Wir wissen, wozu das Gesetz gegeben ist. Und die Gesetze, die Feste sind im Gesetz verankert, im dritten Buch Mose. Das ist ein Teil des Gesetzes. Das sollst du tun in einer ewigen Ordnung. Die Feste waren ein Gesetz Gottes. Und das Gesetz ist dazugegeben, damit wir Christus erkennen. An dieser Stelle muss ich keinen davon überzeugen. Es führt uns zu Christus hin. Also hat Gott die Feste so gestaltet, darf ich euch sagen, als Gott dem Volk Israel die Feste gab, hat er sein Drehbuch offenbart. Er hat gesagt, okay, wisst ihr was? Ich zeige euch, was ich tun werde. Und er gibt uns eine Reise. Er gibt uns einen Fahrplan. Und er beginnt mit dem ersten Fest, mit dem Passa, und hört auf mit dem letzten Fest, dem großen Erntedankfest. Und er sagt, das ist meine Geschichte. Das ist mein Drehbuch. Und so wird es passieren. Und so wie ich will, wird es passieren. Und genau sogar in dieser Reihenfolge wird es passieren. Und als die Zeit kam, dass dieses Drehbuch, das Gott vor grundlegender Welt schon geplant, durch Mose gegeben hat, und als er sich jetzt erfüllen soll, als sozusagen der Tag kam, wo die Bühne aufgeht, der Vorhang wird gelüftet, es wird offenbart, das ist das Bild. Als dieser Ratschluss Gottes offenbart wird und in die Erfüllung tritt, wird es an dem ersten Fest geschehen. Es muss an dem ersten Fest geschehen, denn Gott hat das geplant. Warum? Weil das Erste, was geschehen muss, das Volk muss erlöst werden. Und das hat Gott symbolisiert in einem Fest, in dem Passach. Wie auch immer man ausspricht, Passach oder, wisst ihr, was das Passach, das Wort bedeutet? Überspringen, eigentlich. Und der Gedanke ist dahin, der Engel des Todes ging an dem Volk, ging nach Ägypten. Und jeder, der das Blut an die Türpfosten gestrichen hat, da sprang der Engel über dieses Haus drüber. Er vernichtete nicht die Erstgeburt. Der Tod kam nicht, sondern es wurde verschont. Das Haus wurde verschont. Darum bedeutet es überspringen. Das Passa ist, Gott sagt, ich werde auf Grundlage eines Opfers, eines fehlerlosen Lammes, werde ich diejenigen, die das für sich in Anspruch nehmen, ich werde sie verschonen und sie überspringen. Ich werde sie nicht richten. Nicht, weil sie darin besser sind, weil sie frömer sind, weil sie da mehr gebetet haben. Nein, weil Blut da an ihrer Türpfosten ist. Darum springe ich zum nächsten Haus. Und wenn da kein Blut ist, dann gehe ich rein. Und wenn da Blut ist, gehe ich weiter, ich springe wieder drüber. Das ist das Bild. Das ist das Bild der Rettung. Und Jesus ist unser Passahlamm. Er hat für uns das Blut vergossen. Und wenn wir das Blut an unsere Herzen gestrichen haben, an das Glauben, dann wird das Gericht an uns vorüber springen. Ist das nicht gut? Voll gut. Das ist die Botschaft, das ist das erste Fest. Und wisst ihr, wann das gefeiert werden musste? Übrigens für die, die es nachverfolgen wollen, 3. Mose 23. Das ist, da werden all diese Feste. Wie viele Feste hat Gott gegeben? 7. 7 Feste. Wir verstehen die Zahl 7? 7 ist die Zahl der Ganzheit. Und darum gibt es zum Beispiel 7 Tage. Es gibt 7 Wochen, es gibt Gott bei Gott 7 Monate und es gibt sogar 7 Jahre und es gibt sogar 70 mal 7. Was damit immer wieder zum Ausdruck kommt, auf welche Art und Weise Gott sein Volk in die wahre Ruhe bringen wird. Das ist das Ziel. Dafür steht die Zahl 7. Denn am 7. Tag ruhte Gott von all seinen Werken. So, die Zahl 7, 7 Feste werden das Volk Gottes in die wahre Ruhe Gottes hineinführen und ihnen die wahre Ruhe geben. Und es beginnt am 14.01., am 14.01. Nissan, der Monat Nissan, beginnt Gott seinen Plan in Erfüllung zu bringen. Das ist das Passa. Hier geschieht und erfüllt sich die Erlösung des Volkes. Aber dann sagt Gott im 2. Mose 23, ich werde es jetzt nicht aufschlagen, ihr könnt es gerne zu Hause nachprüfen oder parallel. Und da heißt es, das zweite Fest, das sie feiern sollten, ist am 15.01. Das heißt, einen Tag danach sollten sie das zweite Fest feiern. Und das heißt, das Fest der ungesäuerten Brote. In der Geschichte Israel verstehen wir die Verankerung, aber für was steht ein ungesäuertes Brot? Für rein. Das ist ein Opfer für Gott, ein reines Opfer wird Gott dargebracht. Ein Gott wohlgefälliges Opfer dargebracht. Wisst ihr was? Auch das hat sich in Jesus erfüllt. Er ist nicht nur unser Passer, er ist unser reines Brot, das Gott als Wohlgeruch dargebracht wird in der Anbetung. Und dann heißt es, das dritte Fest soll gefeiert werden, das Fest der Erstlingsfrucht. Und wisst ihr, wann das dargebracht werden sollte? Am 17.01. Also alles im ersten Monat innerhalb 3 Tage. Am 17.01., das ist ein Tag nach dem Schabbat. Ein Tag nach dem Sabbat sollte die Gabe der Erstlingsfrucht Gott dargebracht werden. Die Gabe der Ersten aus der ersten Ernte. Und so stand Jesus am dritten Tag wieder auf. Und Jesus ist die erste Gabe Gottes als Lebenden aus den Toten. Er ist die erste Gabe für Gott, der erste Brüder unter vielen. Er ist der Erste, der Anteil hat an diesem ewigen Reich, an einem Körper, das unvergänglich ist. Er ist der Erste. Es ist die erste Gabe für Gott, damit er alles in allem der Erste ist. Das ist es. Diese drei Feste waren innerhalb von 3 Tagen zu feiern. Und versteht ihr, darum gilt auch zum Beispiel, diese drei Feste gelten oft als ein Fest. Im 5. Buch Mose, wenn man das 5. Buch Mose studiert, sagt Gott, das Volk Israel soll nicht vergessen und alle 3 heiligen Feste halten. Dann denkt man, wieso sagt Gott im 5. Buch Mose, dass sie alle 3 Feste halten, 3 heilige Feste. Warum? Weil die 7 Feste in 3 Feste eingeteilt werden können. Das erste Fest, das sind die ersten 3 Feste. Das ist das Passa, es ist das Fest der ungesäuerten Brote und die Erstlingsfrucht. Dann sollten wie viele Tage vergehen? 50, nämlich 7 Wochen. Und dann sollten sie als nächstes Fest feiern und das Fest der gesäuerten Brote. Ihr kennt das, wir feiern das auch unter anderem, gell? Oder wir gedenken daran, Pfingsten, 50. Das ist Pfingsten. Am 50. Tag, ein Tag nach dem Sabbat, beginne an, von dem Tag des Sonntag, Auferstehung, 50 Tage zu zählen, sagt Gott. Ab dem Moment, wo die Erstlingsfrucht, das ungesäuerte Brot Gott dargebracht worden ist, zähle 50 Tage und dann gibt Gott das Fest der gesäuerten Brote. Aber wieso gesäuerten Brote? Was geschah da? Jetzt werden Gott dargebracht aus allen Nationen und alle Sprachen, alles Unreine, wir Menschen. Und das gesäuerte Brot steht für uns unreine Menschen. Aber was geschah an Pfingsten? Aus allen Nationen und allen Sprachen sammelt sich Gott sein Volk. Darf ich so sagen, das sind all wir. Wir, die gesäuerten, verunreinigten Brote. Das geschah nämlich 50 Tage. In welchem Monat? Im dritten Monat. März in unserem Kalender, in unserem Kalender, nicht im jüdischen. Und dann vergingen eine lange Zeit. Und dann sollten sie wieder Feste feiern. Wie viel? Wieder drei. Und diese drei Feste sollten alle im siebten Monat stattfinden, nicht im zwölften, nicht an Silvester. Im siebten Monat. Ihr versteht, warum im siebten Monat? Weil im siebten Monat der ganze Ratschluss Gottes vollendet wird. Und in diesem siebten Monat soll das erste Fest gefeiert werden. Wiederum innerhalb weniger Tage sollen drei Feste gefeiert werden. Das erste Fest, das Trompetenfest. Das Trompetenfest, genannt das Neujahrsfest für die Juden, für uns. Von welchem Fest ist die Rede? Wenn der letzte Engel posaunen wird. Wenn der siebte Engel posaunen wird, dann beginnt die Erfüllung dieses Festes, das noch aussteht. Und das Blasen der Posaune wird Folgendes auslösen. Dann am 10.7. soll der Versöhnungstag gefeiert werden, Yom Kippur. Wisst ihr, was das ist? Passt zu unserer Schriftlesung. Der Hohepriester tritt aus dem Tempel, aus dem Allerheiligsten hinaus und verkündigt dem ganzen Volk die Vergebung ihrer Sünden. Er kommt aus dem Heiligtum, aus dem Verborgenen hinaus, tritt vor das Volk und sagt, es ist vergeben. Und das ganze Volk beginnt ein großes Fest zu feiern. Auch das wird sich noch erfüllen, wenn Jesus Christus aus dem Allerheiligsten, aus dem Himmel heraustritt. Wann wird das tun? Weil der siebte Engel posaunen wird. Und wisst ihr, das letzte Fest ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist in dem Sinne, wie Petrus, Jakobus und Johannes, als sie die Herrlichkeit Jesu sahen, sagen, Jesus, lass uns hier bleiben, nie weggehen, lass uns die Hütten bauen. Für die Juden hat das auch wieder eine geschichtliche Verankerung. Für uns in der Erfüllung ist, wenn Jesus kommt, wenn die Trompeten, der letzte Engel posaunen wird, der Versöhnungstag ausgerufen wird und Jesus kommen wird und wir bei ihm sein werden für Ewigkeit. Nämlich das ist das Fest der Ernte. Das ist das eigentliche Erntedankfest. Das heißt, wenn die komplette Ernte dann eingefahren wird, dann wird er seine Engel aussenden mit dem starken Posaunenschall und sie werden die Kinder, die Auserwählten von den vier Winden der Erde, vier Ecken der Erde sammeln. Das haben wir uns vor kurzem erst angeschaut. Das sind Feste. Das ist der Halsband Gottes. Das ist die Geschichte Gottes an den Festen. Als also Markus hier schreibt und sagt, es war nach zwei Tagen das Passa. Dann sagte er, wisst ihr, was gleich passieren wird? Gleich wird diese Heilsgeschichte sich erfüllen. Jetzt beginnt das erste wahre Fest. Und Jesus, als er als das Lamm Gottes starb, erfüllt sich das erste Fest. Aus unserer Perspektive, wie viele Feste haben sich nochmal erfüllt? Vier. Vier Feste. Drei stehen noch aus. Wie kommt die Zahl 7 zustande? 4 plus 3. Für was steht die Zahl 4? Für die Erde, für die vier Himmelsrichtungen, für die vier Jahreszeiten. Es ist die Zahl der irdischen Schöpfung. Wisst ihr was? Oder für was steht die Zahl 3? Für Gott. Und wo ist Gott? Im Himmel. Wisst ihr, wo die ersten vier Verse sich erfüllt haben? Auf der Erde. Wisst ihr, wo die letzten drei Feste sich erfüllen werden? Im Himmel. Das wird passieren, denn Jesus Christus wird aus dem himmlischen Heiligtum heraustreten. Die Engel im Himmel werden die Trompeten blasen und wir werden ewig bei ihm sein im Himmel. Wir werden nicht die irdischen Feste der Juden hier feiern und erfüllen. Es erfüllt sich das Himmlische. Darum stehen noch diese drei aus. Diese drei werden sich erfüllen. Und wenn Gott diesen Plan gefasst hat, wird es passieren? Es wird passieren. So wie das erste passiert ist, wissen wir wann. Ich weiß, dass manche Geschwister mit mir jeden Herbst warten, dass Jesus kommt. Jedes Erntedankfest. Oh, kommt's jetzt? Und dann nicht, gell? Dann feiern wir halt wieder Weihnachten. Aber in welcher Hoffnung? Bis zum nächsten Herbst. Bis zum nächsten Erntedank. Wie viel Feste, wie viel Passafeste feiert das Volk? Jahr für Jahr, Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Das ist ganz schwierig, ja? Wiederholt man das schnell. Wie viel feierten sie? Und wie lang lebten sie in der Erwartung, wird es jetzt, ist jetzt das Passa, ist jetzt das Passa? Und es war nicht. Aber dann kam ein Passa, von dem sogar die wenigsten das erwartet hatten. Und dann erfüllte sich die Zeit. Und dann war das Passa, an dem es sich erfüllt hat. Wir feiern ein Erntedankfest nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und hoffen, ist es jetzt nicht. Und irgendwann mal wird es sein, dann wird der Engel blasen, die Posaune. Jesus wird heraustreten, in Wolken der Herrlichkeit kommen und die Seinen zu sich holen. Nach dem Zeitpunkt des Ratschlusses des Vaters im Himmel wird das passieren, wird das stattfinden. Ein, zwei Gedanken weiterhin zum Text. Es war aber nach zwei Tagen, also das passt, und das Fest der ungesäuerten Brote. Jetzt verstehen wir, warum das hier steht. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Sie suchten mit List. Gottes Zeitpunkt, ihre Zeitpunkte. Gottes Plan gegen ihr Plan. Liebe Geschwister, alles, was Jesus tat oder alles, was geschah nach dem Einzug Jesu nach Jerusalem und in den Tempel, hatte einen Zweck und diente dazu, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten dazu zu bringen, Jesus zu töten. Alles, was er lehrte und sagte, alles, wo er sie provozierte, diente diesem Zweck. Er brachte sie an den Punkt, wo sie nicht mehr anders konnten, als ihn zu töten. Denn sie wollten eigentlich da ihn gar nicht töten. Sie hatten einen anderen Plan. Darf ich euch ganz kurz in Johannes 11 mit hineinnehmen und euch damit hineinnehmen in ihre Überlegungen? Wir haben im Johannesevangelium einen Bericht von so einem Treffen. Wir haben da einen Bericht und ich möchte euch da einfach das mal vorlesen. Johannes Kapitel 11 ab Vers 47. Da heißt, da versammelt sich die Hohepriester und die Pharisäer, den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Wir haben ein Problem. Wenn wir jetzt nicht eingreifen, dann war es das. Und mit alle, wisst ihr, warum die so große Angst haben? Jetzt kommt das Passafest. Die ganze Pilgerschaft aus allen Nationen werden kommen nach Jerusalem. Sie waren da. Überall werden Leute kommen. Und wenn sie alle ihn kennenlernen, alle von ihm hören, dann gehen sie hin und verschleppen die ganze Lehre überall hin. Das darf nicht passieren. Alle werden an ihn glauben. Wir müssen das tun. Die dürfen nicht an ihn glauben. Vers 48. Wenn wir es zulassen, werden sie alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Wenn sie an ihn glauben, dann werden sie ihn zum König ausrufen. Und wenn sie sagen, das ist unser König, werden die Römer kommen und sagen, hey, ihr könnt keinen König haben, der Kaiser ist der König. Und dann werden sie was tun? Da werden sie uns alle umbringen. Die Römer werden uns vernichten. Wenn wir Jesus weitermachen lassen, wird das für uns politische Konsequenzen haben. Über was machen Sie sich Sorgen? Politik. Das ist Ihre große Sorge. Denken mit mir noch kurz nach. Was hat ihn die Römer gebracht? Warum kamen die Römer und haben die Stadt vernichtet? Warum kamen die Römer und haben den Tempel vernichtet? Weil sie doch Jesus verworfen haben. Wie paradox, oder? Sie haben gesagt, oh, wenn wir Jesus machen lassen, dann kommen die Römer, dann geht es uns an den Kragen. Gott sagt, wisst ihr was, die Römer kommen, aber nicht deswegen, weil ihr Jesus verwirft, kommen die Römer. Sie haben Pläne gemacht, Überlegungen gemacht und es lief alles anders, wie sie es wollten. Vers 49. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts. Ich liebe diesen Kommentar. Ihr seid dumm. Ihr habt keine Ahnung. Warum? Ich bin der Hohepriester. Ihr seid gerade nicht Hohepriester. Ihr wisst nichts. Begreift ihr nicht, du schaut ihr das nicht. So, ich weiß was. Und das ist köstlich. Schaut mal. Sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, und überlegt euch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt und nicht die ganze Nation umkommt. Wow. Ihr habt keine Ahnung, ihr begreift nicht, es ist besser, dass einer stirbt und dadurch die ganze Nation gerettet wird. Er hatte keine Ahnung, was er da sagt. Denn warum? Warum war er so schlau auf einmal? Vers 51. Dies aber sagt er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war. Weissagte er, dass Jesus für die Nationen sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Israel ins Eins versammelte. Wer sind die? Der Rest, wie uns, die Heiden. Der Kephas, ein Feind des Evangeliums, ein gottloser Mensch, hatte keine Ahnung, dass Gott ihn gebrauchte, um sozusagen, was sie tun sollten. Versteht ihr, was ich meine? Wer ist hier der Regisseur? Wie sagt man es? Regisseur. Ich hatte kein Französisch gehabt. Ja. Wer lenkt? Wer macht's? Die Hohepriester? Die Schriftgelehrten? Der Hohe Rat? Nee. Wenn Gott wollte, würden Steine ihnen sagen, was sie tun sollten. Sie machen das, was Gott will. Jesus soll sterben für die Nation der Juden und nicht für die allein, sondern auch für die der Heiden. Das ist, was hier passiert. Es geschieht. Und wie planen sie? Zurück zu Markus. Aber ihre Überlegungen, sie suchen, sie sind verzweifelt. Schaut mal, sie haben nicht einen Plan und sie sagen, alles klar, wir wissen, wie wir es machen. Sie haben ein Problem. Welches Problem? Zwei Dinge sind es. Sie haben ein Problem. Die Zeit und das Volk. Sie wollen nicht einem Fest. Warum nicht? Zu viele Menschen. Warum zu viele Menschen? Woran liegt das Problem? Warum wollten Sie, dass es nicht am Fest passiert? Sie wussten, es werden so viele Leute da sein. Und Sie haben mitbekommen, dass er in dem Tempel, als er lehrte, ganz viele Ihnen zuhörten. Sie haben gesehen, wie viele ihm an den Ohren hingen, als er predigte, wie sie scharenweise ihm folgten. Und sie waren neidisch. Selbst Pilatus hat es verstanden. Und sie sagten, wenn wir ihn jetzt an dem Fest, wo alle da sind, gefangen nehmen und töten, dann gehen sie uns an den Kragen. Das Volk wird sich gegen uns stellen, das wollen wir nicht. Liebe Geschwister, sie fürchteten die Menschen mehr als Gott. Sie töteten den Sohn Gottes aus Angst vor den Menschen und nicht aus Angst vor Gott. Sie hatten Furcht vor den Menschen. Von ihrer Stellung, von ihrem Einfluss. Hey, wenn wir so weitermachen, dann laufen sie allem hinterher, nicht uns. Wenn sie so weitermachen und wir ihn aber beiseite schaffen, dann gehen sie uns an die Gurgel. Und wisst ihr was, liebe Geschwister? Sie überlegen, ihn mit List zu fangen. Das heißt, sie konnten ihn nicht öffentlich. Sie mussten sich überlegen, wie kriegen wir diesen Mann in diesen Tagen, wo überall so viele Menschen, wie kriegen wir ihn heimlich gefangen, dass niemand es mitbekommt? Und sie hatten keine Idee. Und wisst ihr, wer ihnen hilft? Judas. Und wer schickt Judas? Jesus. Judas will gehen. Jesus sagt, jetzt geh. Jetzt mach's. Wir werden uns anschauen, dass Jesus ihn erst dann losschickte, als die Zeit erfüllt war. Vorher nicht. Es ist Jesus. Sie haben keine Ahnung, einen listigen Plan. Also übersetzt heißt, einen Köder auswerfen. Das ist so ein Haken, Angelhaken mit einem Köder dran. Das ist die Übersetzung. Sie werfen ihm einen Köder aus, hoffen, dass irgendwo Jesus an diesen Köder. Sie denken, sie können ihn fangen. Wer hält aber die Rute? Jesus selbst. Jesus selbst tut es. Und dann heißt es, um ihn zu töten. Das Wort heißt ermorden. Ihr Plan ist, Jesus so gefangen zu nehmen, dass keiner mitbringt, und dann ihn ermorden, wegschaffen. Niemand soll es mitbekommen, wenn Jesus stirbt. Wo stirbt Jesus? Kriegt es niemand mit? Am Kreuz vor der Stadt. Jeder, der vorbeiläuft, sieht es. Versteht ihr? Die Menschen machen Pläne. Aber es geschieht, was Gott will. Es geschieht, was Gott will. Und ein Gedanken zum Schluss, und der ist folgender. Während Jesus also auf dem Ölberg sitzt und ihnen davon erzählt, dass er diese Stadt und diesen Tempel zerstören wird, sitzen sie in der Stadt drin und machen die Pläne, wie sie Jesus beiseite schaffen. Das ist der gleiche Tag. Zwei verschiedene Ebenen, da oben und da unten. Aber eine Sache, um etwas Aufmerksamkeit. Vor was hatten sie nochmal Angst? Damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. Sie haben Angst wegen einem Aufstand des Volkes. Ist euch bewusst, dass sie eine totale falsche Einschätzung des Volkes hatten? Ist uns klar, sie dachten, wenn Jesus gefangen wird und getötet wird und sie es mitbekommen, dass alle sich empören werden und sich auf die Seite Jesus schlagen werden und ihnen einen Kragen gehen wird. Wie war das? Als Jesus öffentlich gefangen wurde, dargestellt und gepeinigt und getötet wurde, war das Volk hinter Jesus? Waren sie empört? Gab es einen Aufstand? Nichts davon. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken. Diese Religion war so darauf aus, alles nach außen, alles sichtbar, alles äußerlich. Wenn Menschen etwas toll fanden, oh, das ist das Richtige. Wenn alle hinterher liefen, oh, sie glauben. Alle hörten die Predigten, oh, sie glauben. Alle liefen hinterher, das ist ihr Nachführer. Sie dachten, nur weil sie äußerlich all das mitmachen, sind sie Jesu Jünger. Jesus kannte das Herz von jedem Einzelnen. Und er wusste, am Ende wird er allein bleiben. Da wird keiner bei ihm bleiben. Nicht mal Petrus, nicht mal Johannes, nicht mal Jakobus. Alle werden fliehen. Er wird allein sterben. Das ist die Realität. Die schriftgelehrten Pharisäer hatten eine total falsche Einschätzung vom Volk. Sie sahen nur auf das Äußere und nicht aufs Herz. Sie sahen die äußeren Dinge, aber nicht ihren Glauben. Und nur Begeisterung von außen, nur eine große Zuhörerschaft oder so, ist noch lange nicht Glaube. Sie haben das Volk total unterschätzt. Ihr größtes Problem war, oh nein, das Volk macht Stress. Das war aber ihr kleinstes Problem. Liebe Geschwister, seht ihr, was für Pläne sie gemacht haben, was für Gedanken sie sich gemacht haben, was für Fallen sie stellen wollten. Und alles war komplett umsonst. Alles war komplett daneben. Alles war falsch. Und trotzdem starb Jesus. Warum? Weil der Hauptdarsteller das Sagen hatte. Er gab sein Leben zu dem Zeitpunkt, zu dem Gott es bestimmt hat. Es geschah, was der Wille des Vaters war. Und darin finde ich so einen großen Trost, so ein Evangelium für uns. Die größte Sünde der Menschheit hat für die Menschheit ihre Rettung gebracht. Ja. Jesus, die Ehre dafür. Amen.